Herzlich willkommen und grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Senderei Lebenshilfe. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Jemanden gut kennen, das heißt bestimmt auch dessen Gefühle gut kennen. Zu wissen, worüber sich jemand wohl freuen wird, wobei ihm das Herz richtig aufgeht, aber auch worüber er ziemlich in Rage und Zorn geraten kann. Sie wissen genau, wann jemand, den Sie gut kennen, vor Trauer oder vor Scham in Tränen ausbrechen würde, und Sie wissen auch, was ihn völlig kalt lassen würde, womit Sie gar nicht kommen brauchen. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie kennen bestimmt mindestens eine Person, auf die das zutrifft, die Sie einfach wirklich so gut kennen. Aber wie ist das? Kennen Sie eigentlich Jesus? Fragen wir uns doch mal so, welche Gefühle kennen wir denn von ihm, welche Gefühle Jesus in uns aus der Schrift überliefert? Zum Beispiel der Glaube des Hauptmanns von Kapharnaum, der erstaunte Jesus in hohem Maße, wie wir in Matthäus nachlesen können. Oder Jesus empfindet am Ufer des Sees Genezareth Mitleid mit den hungrigen Menschen, die ihm gefolgt sind, ja, so dass er dann das Wunder der Speisung der 5000 vollbringt. Sie alle kennen diese Stelle im Evangelium. Jesus konnte aber auch richtig in Zorn geraten. Bekannt ist dafür natürlich die Vertreibung der Händler aus dem Tempel. Und wir wissen auch, dass Jesus Todesangst ausstehen musste. Spätestens während der Passion werden wir daran erinnert, Jesu Gebet am Ölberg. Jesus kannte aber auch das Gefühl der Trauer. In Lukas Evangelium können wir über seine Trauer um Jerusalem nachlesen. Ich zitiere das mal. Als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sagte, wenn doch auch du an diesem Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringt. Jetzt aber bleibt es vor deinen Augen verborgen. An einer anderen Stelle können wir über Jesu Trauer lesen, beim Tod des Lazarus, mit dem Jesus ja befreundet war und mit dessen Schwestern. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, war er im Innersten erregt und erschüttert. Er sagte, wo habt ihr ihn bestattet? Sie antworteten ihm, Herr, komm und sieh. Da weinte Jesus. Soweit die Zitate aus der Heiligen Schrift. Der Aspekt der Gefühle Jesu, der ist es also, den wir uns in der heutigen Lebenshilfesendung annähern möchten. Dazu hatten wir im Januar und August bereits zwei lose Folgen gehabt, wo es um Emotionen Jesu geht. Heute eine weitere Folge dazu, und eben heute geht's um die Trauer, um konkret dieses Gefühl Jesu der Trauer. Wir hören dazu, wie gewohnt, Gedanken vom Psychiater Dr. Godehard Stadtmüller. Grüße Gott, ganz herzlich willkommen in der Lebenshilfe, Dr. Stadtmüller. Schön, dass Sie wieder bei uns sind.
Grüß Gott, Herr Müller. Grüß Gott an die Hörerinnen und Hörer.
Dr. Stadtmüller ist Jahrgang 1950. Er studierte Medizin und Philosophie. Heute ist er ärztlicher Direktor der Adula-Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie in Oberstdorf. Er ist Facharzt für Neurologie, Psychiatrie sowie psychotherapeutische Medizin. Herr Dr. Stadtmüller, eingangs eine kurze Frage. Sieht eigentlich ein Mann Ihrer Profession, also ein Psychiater, sieht er Jesus mit ganz anderen Augen als ja ein Laie wie ich zum Beispiel? Oder haben Sie da immer Ihre ja Therapeutenbrille auf, wenn ich so fragen darf?
Naja, das ist schon die Frage, wer ist der Laie? Ich meine, es gibt ja Laien mit ganz unterschiedlichen Erfahrungsspektren und sehr introspektionsfähige Laien, Leute, die eine ganz hohe Intuition haben, andere, die es sehr genau wahrnehmen, sehr genau erfassen. Insofern ist es schwierig, mit dem Laien zu vergleichen. Ich glaube, dass ein Beruf, den man lange ausübt, einen immer sehr prägt. Und mein Beruf als Seelenarzt hat mich natürlich geprägt, gewisse Dinge wahrzunehmen in Menschen, ihre Affekte, ihre Konflikte. Einiges, was dafür spricht, dass Vorgänge in ihnen tatsächlich wirksam sind, die ihnen selber unbekannt, unbewusst sind. Und insofern kann ich natürlich nicht umhin, auch Jesus mit den Augen des Seelenarztes zu sehen. Ja.
Wie sieht Jesus mit Ihren Augen aus, des Seelenarztes?
Ja, so weit würde ich wieder nicht gehen. Ich würde ganz klar persönlich das so sehen, dass ich immer nur einen Aspekt von Jesus sehen kann. Mhm. Und das leitet eigentlich schon zu dem Vortrag über im Vorfeld, bei der Vorbereitung,
ja,
ist mir sehr deutlich geworden, dass Jesus eine sehr tiefe Persönlichkeit ist, wirklich außerordentlich tief. Und es sehr schnell passiert, dass wir ihn, weil wir die Geschichten von ihm aus dem Neuen Testament so oft gehört haben, unter einem gewissen Bild sehen. Und wenn, was ich zwangsläufig jetzt in der Vorbereitung auf den Vortrag getan habe, wir auf der anderen Seite gewisse Stellen sehr genau lesen und sie auf uns wirken lassen, erscheint er uns sozusagen ein bisschen wie ganz neu.
Ja.
Und an diesem Punkt ist mir aufgefallen, jetzt von den Gefühlen von Jesus zu sprechen, dass er wirklich als Mensch außerordentlich vollständig war und nicht nur starke Gefühle offenbar gehabt hat, sondern er hat diese Gefühle auch ganz deutlich gezeigt. Und die Evangelien zeigen einen Jesus Christus als einen außerordentlich präsenten und akzentuierten, prononcierten Menschen in seinen Handlungen, in seinen Worten selbstverständlich, aber auch in seinen Gefühlen. Er hat überhaupt nicht das Ideal, offensichtlich nicht, seine Gefühle abzuwürgen oder auch nur zu schmälern. Er ist das Gegenteil eines angepassten Menschen. Also seine Sanftmut zu lesen als eine Angepasstheit, das ist vollkommen falsch nach meiner Ansicht. Das gibt das Neue Testament gar nicht her.
Dr. Stadtmüller, jetzt sind wir gespannt auf Ihren Vortrag, die Emotionen Jesu heute zur Trauer.
Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das eine, was ganz deutlich ist, ist, dass Jesus diese ganz starken Gefühle hatte und auch zeigte und dass er hier vielleicht auch für uns ein Vorbild ist in seiner Expressivität, in seinen deutlichen Ausdrücken. Er war spürbar, er war als Persönlichkeit ganz deutlich für die Zeitgenossen, als Mensch auch. Und er hat auch immer wieder überrascht. Er hat die Menschen immer wieder überrascht, auch mit seinen Wendungen. Ein Sanftmutsideal, was er ja aufstellt, selig die Sanftmütigen, heißt aber nicht, jedenfalls nicht für Jesus, wie ich sagte, angepasst zu sein, sondern es geht einher mit sich ganz deutlich zeigen. Ein anderer Aspekt von Jesus, der mir jetzt auch noch mal ganz deutlich geworden ist, ist, wie extravertiert er ist. Er hat gleichzeitig eine außerordentlich extravertierte, nach außen in die Welt eingreifende, Menschen beeindruckende, auf die Welt und die Menschen zugehende Seite. Und er hat eine sehr introvertierte Seite zugleich, wo er sich immer wieder zurückgezogen hat in die innige Verbindung zum Vater. Und dieses sozusagen, dieses Intimissimum wahrscheinlich, diesen allerintimsten Teil in Jesus Christus, die Vereinigung mit dem Vater, von der spricht das Neue Testament nur an sehr wenigen Stellen. Einmal, wo Jesus aufschaut und vor der Totenerweckung und sagt, du erfüllst mir jeden Wunsch, Vater, ich weiß es. Das ist sozusagen ein Dialog mit dem Vater, der mal hier nachgezeichnet wurde. Jetzt aber zu den Gefühlen und um das vorauszuschicken, wenn jemand den Wunsch hat, Jesus nachzufolgen, dann hieße das, und so ähnlich zu werden wie er, was er uns ja aufgetragen hat, dann hieße das, auch zu den eigenen Gefühlen sehr zu stehen und sie ganz deutlich spürbar werden zu lassen nach außen. Und wenn wir das tun, spüren wir unsere eigenen Gefühle sehr stark. Wenn wir sie nach außen nicht zeigen, dann werden sie immer schwächer wahrnehmbar für uns. Wir haben zwei Sendungen schon gemacht, einmal über die Angst von Jesus Christus und dann über dieses sehr schwierige Thema der Wut oder des Zornes von Jesus Christus. Und heute ein weiteres Grundgefühl, die Trauer bzw. der seelische Schmerz. Wir haben ja ganz viele Gefühle und es gibt noch mehr Ausdrücke für Gefühle und man kann sich vorstellen, wenn man vielleicht 250 Ausdrücke der deutschen Sprache für Gefühle gibt, dass das nicht alles jetzt wirklich was Verschiedenes ist. Und um Sie ganz kurz nur dazu informieren, die Wissenschaft sagt, dass wir wahrscheinlich zwischen 4 und 8 Grundgefühlen haben. Und in allen Systemen gibt es Angst, in allen Systemen gibt es so etwas wie Ärger, Wut oder Zorn. In allen Systemen gibt es entweder Trauer oder seelischen Schmerz, was vielleicht in der Tiefe dasselbe ist. Und in allen Systemen gibt es so ein Gefühl wie Freude, Wohlbefinden, Lust, Glück, in dieser Richtung, Wohlbehagen. Und das wären mal mindestens 4 Grundgefühle und dann sind wir heute beim 3. Grundgefühl angekommen. Natürlich, Jesus, wenn er nach der Lehre der Kirche, und die hat das ja betont in Konzilien, ein ganzer Mensch ist, dann hat er auch ganze Gefühle, unsere gleichen Gefühle. Er hat nicht andere Gefühle als wir. Mag sein, mag sehr wohl sein, dass er anders mit ihnen zum Teil umgeht. Aber er hat die gleichen Gefühle. Das heißt, die sind irgendwie durch ihn auch geadelt. Wenn es eine Hörerin oder einen Hörer gibt, die gegenüber einem Grundgefühl, welches sie selber hat, eine Skepsis oder eine grundsätzliche Abwehr hat, beispielsweise wenn ich traurig bin, dann ist es irgendwie schlecht, weil dann weiß ich die Würde des Geschenks meiner Existenz oder dass es überhaupt den Kosmos gibt oder dass ich von Jesus anerkannt bin, gar nicht zu schätzen und so weiter. Also ihre Trauer beispielsweise ganz abwerten würde, dann wäre das nicht das Beispiel, was Jesus vorlebt. Kurz möchte ich erwähnen, was im Alten Testament, in der Tradition, aus der ja Jesus kommt, der ja sagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzuheben, sondern es zu erfüllen, es sozusagen noch deutlicher zu leben. Im Alten Testament werden erstens Trauer und Klagen werden häufig erwähnt. Es wird zweitens vielfach geschildert, dass einzelne Menschen trauern. Das jüdische Volk hatte und hat bis heute eine sehr positive Beziehung zur Trauer. Die Klagemauer, das in jedem jüdischen Gottesdienst geklagt wird, das gehört dazu an einer Stelle, das ist sozusagen liturgisch verankert. Dann die für mich berührenden Stellen von Königen, die ihre Trauer öffentlich zeigten. Berühmt ist die Stelle von König David, der seine Kleider zerreißt in Trauer. Und es gibt etliche Stellen, die die Beziehung zeigen, die Gott zur menschlichen Trauer aufnimmt, schon im Alten Testament. Ich nenne nur einige. Eine Stelle lautet: Doch er hat eure Klagen nicht gehört, und hatte kein Ohr mehr für euch. Auf der anderen Seite, in Richter, eine andere Stelle, denn der Herr hatte Mitleid mit ihnen, wenn sie über ihre Feinde und Unterdrücker klagten. Also die Vorstellung, dass wir einen Gott haben mit einem menschlichen Gefühl, ein Gott, der bewegbar ist, der in eine Resonanz geht, der auf eine Klage, eine Trauer eines Menschen direkt bereit ist zu antworten oder auch mal nicht zu antworten, aber jedenfalls in eine Resonanz geht, das ist schon im Alten Testament. Dann gibt es viele Aufforderungen, zum Beispiel zerreißt eure Kleider, legt Trauergewänder an und geht klagend in Samuel. Berühmt ist die lange Klage Davids über seinen geliebten erstgeborenen Sohn, der zweimal mit Hochverrat gegen den Vater aufgestanden ist. Trotzdem war es der geliebte erstgeborene Sohn. Und David klagt dann um diesen Sohn Abschalom. Berühmte Stellen sind die Klage Jobs. Zitat, wie Wasser strömen meine Klagen hin. Ein anderes Zitat, mit betrübter Seele will ich klagen. Und dann eine Stelle, die uns ganz, ganz nahe ins ganz Innere von Jesus führt. Die Stelle aus dem Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bist fern meinem Schreien, den Worten meiner Klage. Und dieses Psalmwort, den ersten Teil dieses Psalmworts, zitiert ja Jesus dann am Kreuz. Darauf kommen wir später noch. Neben diesen beiden Aspekten, das Trauer bzw. Klagen häufig ist im Alten Testament und das vielfach geschildert wird, dass einzelne Menschen trauern, gibt es einen dritten Aspekt immer noch zum Alten Testament, und zwar die Aufforderung zur Trauer. Bei Jeremia zum Beispiel, Tochter, mein Volk, leg das Trauerkleid an und wälz dich im Staub, halte Trauer wie um den einzigen Sohn, bitterste Klage. Oder auch, die Wege nach Zion trauern, niemand pilgert zum Fest. Und es gibt aber auch das Umgekehrte, der Trost an die Trauernden, schon im Alten Testament, als eine Verheißung. Zum Beispiel bei Jesaja, der Herr hat mich gesandt, damit ich alle Trauernden tröste, die Trauernden Zions erfreue, ihnen Freudenöl bringe statt Trauergewand. Oder ganz prononciert bei Jeremia, ich verwandle ihre Trauer in Jubel. Und das ist sehr nah an einem Aspekt der Bergpredigt.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb heute mit der Lebenshilfe. Sie hören den dritten Teil unserer losen Reihe, die Emotionen Jesu. Heute geht's um die Trauer. Sie hören einen Vortrag von Dr. Godehard Stadtmüller. Er ist Facharzt für Neurologie und Psychotherapie.
Meine sehr geehrten Hörerinnen, sehr geehrte Hörer, die Gefühle von Jesus, die Trauer, lassen Sie mich bei ein paar Worte sagen zur Funktion der Trauer. Ich glaube, Trauer ist erstmal, in der Trauer ist eine wichtige Information. Trauer scheint die Verbindung zu sein aus einem seelischen Schmerz und dem Wunsch, dass das, was den Schmerz verursacht, vergehen möge. Also die Kombination eines Gefühls mit einer Sehnsucht. Seelischer Schmerz entsteht in Menschen, wenn etwas, von dem jemand wünscht, dass es da wäre, nicht da ist, oder wenn etwas, von dem man wünscht, dass es nicht da ist, da ist. Neben dem Schmerz gehört aber zur Trauer auch der Wunsch, die Sehnsucht, es möge nicht so sein. Die Trauer ist also eine Kombination aus seelischem Schmerz und einer Sehnsucht. Zum Beispiel der Verlust eines nahen Angehörigen. Der Mensch spürt den Schmerz, dass der Angehörige nicht mehr da ist, beziehungsweise nicht mehr in der bisher gewohnten Form da ist. Dies spüren Menschen leibnah. Wenn der Schmerz, wenn die Trauer sehr stark ist, spüren sie das am Körper. Daher sagt der Volksmund, es zerreißt mir das Herz in der Brust, mein Herz bricht, etc. Beim menschlichen Trauerprozess ist das ganz eindeutig so. Nach einer kurzen ersten Phase des Trauerprozesses, Trauerprozess beim Menschen ist sehr gut untersucht, die erste Phase ist, man spürt nichts mehr, sozusagen eine Phase der Betäubung, kommt eine sehr viel längere, Wochen oder Monate, manchmal sogar Jahre dauernde zweite Phase, die man genannt hat Sehnsucht und Suche. Der zurückgebliebene Partner in unserem Beispiel spürt den Schmerz der Trennung und gleichzeitig lässt er die Sehnsucht nicht los, dass der bzw. die geliebte Person doch auch da wäre, nah wäre, in üblicher Weise in Kontakt wäre. Das finden wir bei Menschen regelmäßig. Eine Witwe sagt zum Beispiel zu ihren Kindern, ja, also weißt du, wenn ich abends was lese, dann habe ich manchmal das Gefühl, der Papi ist noch bei mir und ich kann ihn dann fragen, wie du das findest, und manchmal habe ich das Gefühl, ich bekomme eine Antwort. Das sind dieser Aspekt von Sehnsucht und Suche. In der Trauer gibt es aber noch neben dieser Information, was fehlt mir und was ersehne ich, gibt es noch einen anderen, etwas verborgeneren Aspekt. Und dieser Aspekt ist relevant für das, wie Jesus die Trauer gelebt hat und wie er auch reagiert hat auf Trauer. Und zwar dieser zweite Aspekt ist, dass in der Trauer selbst eine Aufforderung zur Veränderung ist. Die Funktion der Trauer scheint zu sein, dass sie zu einer Sinnesänderung führen kann. Das heißt, zu dem, was Jesus immer wieder angemahnt hat, der Bereitschaft zum Metanoete, wie es in der griechischen Original heißt, zum Denkt um bzw. wandelt euch. Dies kommt in einer Stelle des 2. Korintherbriefs zum Beispiel zum Ausdruck. Paulus spricht davon, Zitat, dass ich euch aber mit meinem Brief traurig gemacht habe, tut mir nicht leid. Ich sehe ja, dass dieser Brief euch traurig gemacht hat. Also nicht, weil jemand traurig wird, wird Paulus automatisch auch traurig. Es geht weiter. Jetzt freue ich mich, nicht weil ihr traurig geworden seid, sondern weil die Traurigkeit euch zur Sinnesänderung geführt hat. Denn es war eine gottgewollte Traurigkeit. Das ist der Aspekt in der Trauer, dass Trauer uns oft auffordert, uns zu ändern. Und zwar nicht nur unsere Handlungen zu ändern, sondern Metanoete, unser Denken, unser inneres Empfinden zu ändern. Wach auf, ändere dich, ändere deine Haltung. Im Kontrast zu dieser gottgewollten Traurigkeit, wie Paulus sagt, die zur Sinnesänderung, zur inneren Wandlung führt, steht für Paulus die weltliche Traurigkeit, über die er direkt im Anschluss der zitierten Stelle schreibt, die weltliche Traurigkeit aber führt zum Tod. Also Differenzierung zwischen zwei Formen von Traurigkeit. Die weltliche Traurigkeit scheint die zu sein, die einfach an etwas hängt. Und die gottgewollte Traurigkeit scheint eher die zu sein, die jemand dazu führt, zu sagen, ich muss mich verändern. Sozusagen die Trauer mit einem Aspekt von Reue. Eine ähnliche Stelle zeigt sich im Jakobusbrief. Der Jünger Jakobus schreibt, wie es heißt, an die 12 Stämme, die in der Zerstreuung leben, also an die jüdischen Stämme, die in der Diaspora damals dann schon gelebt haben. Zitat: Klagt und trauert und weint. Euer Lachen verwandle sich in Trauer. Er wünscht also ganz ausdrücklich, dass die Freude sich in Trauer verwandle, weil dies für die Angeredeten besser ist. Er meint damit die Trauer über die Sünde, die Trauer über ein misslungenes Leben. Die Trauer also als Beginn einer Sinnesänderung. Und wenn ich das Ihnen persönlich sagen darf, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, nehmen Sie das vielleicht auch an, dass manchmal die Trauer nicht nur die Trauer über etwas ist, was Ihnen entrissen wurde, ein Mensch, eine berufliche Situation, ein materieller Besitz, sondern zumindest können Sie sich die Frage stellen, ob in der Trauer nicht eine Aufforderung ist, das Leben zu ändern. Okay, dann möchte ich mich dem zuwenden, der Frage, wann hat Jesus getrauert, also wann wissen wir durch das Neue Testament davon, beziehungsweise wann hat er geklagt. Es gibt nicht viele Stellen. Ich schlage Ihnen vor, dass wir sie der Reihe nach betrachten. Da gibt es einmal die Stelle, die auch Herr Miller schon zitiert hat, beim Einzug in Jerusalem. Das war eine Schlüsselsituation in dem Leben Jesu. Ich lese Ihnen das nochmal vor. Bei Lukas: Als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sagte: Wenn doch auch du an diesem Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringt. Jetzt aber bleibt es vor deinen Augen verborgen. Es wird eine Zeit für dich kommen, in der deine Feinde rings um dich einen Wall aufwerfen, dich einschließen und von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich und deine Kinder zerschmettern und keinen Stein auf dem anderen lassen, denn du hast die Zeit der Gnade nicht erkannt. Wenn wir uns ganz historisch vor Augen führen, was an Jerusalem passiert ist und bis zum heutigen Tag, dann sieht man diesen Gräuel, der an dieser Stadt vollzogen wurde. Jesus zeigt öffentlich, es waren Zeugen dabei, zeigt öffentlich, zumindest vor den Jüngern, zeigt er seinen Tränen, er weinte über sie. Er fragt sich nicht, wo habe ich Quartier, was machen wir dann, wo, welche Straße ist besser, wo kriegen wir was zum Trinken, sondern er gibt seinen Gefühlen, seinen starken Gefühlen, einen freien Lauf und weint öffentlich über die Stadt. Er sieht das schmachvolle Geschick der Stadt und ihrer Menschen voraus. Er weint aus Trauer und Mitleid. Jesus ist außerordentlich berührbar. Nicht irgendwie abstrakt, sondern er zeigt es. Er ist traurig über die Gewalt und Demütigung der Menschen. Vielleicht trauert Jesus auch über die Stadt selbst, die ja der zentrale Ort des jüdischen Volkes ist, die Wohnstätte Gottes im Tempel Salomons, ersehnt vom Volk der Juden im ägyptischen und babylonischen Exil, gepriesen in den Psalmen, immer wieder auch der Vergleich mit der himmlischen Stadt, die deshalb das himmlische Jerusalem genannt wurde. Gleichzeitig weist Jesus darauf hin, und das ist jetzt wichtig, dass es eine andere Möglichkeit gegeben hätte, nämlich, wenn doch auch du, also die Stadt, also die Bevölkerung, erkannt hättest, was dir Frieden bringt. Und ich glaube, das ist bei uns auch so, dass die himmlische Stadt in gewisser Weise, die jeder in seiner Seele trägt, wie es auch in der Kirche heißt, der Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes, dass wir die verwüsten lassen, weil, oder die Gefahr ist, weil wir nicht erkannt haben, was dieser inneren Stadt wirklich Frieden bringt. Jesus trauert also auch darüber, dass eine Chance versäumt wurde. Er ist hier nicht wütend über das Unrecht von Jerusalem, sondern er weint und es schmerzt ihn die Torheit und das Verhängnis, was er aber nicht bereit ist zu verändern. Und wenn sie das auf ihre innere Seele, auf den Tempel des Heiligen Geistes oder wie die heilige Katharina von Avila sagt, auf die Cella interna, die innere Zelle, anwenden, dann können wir auch alle immer wieder überprüfen, was tatsächlich Frieden gebracht hätte. Wann hat Jesus getrauert? Eine ganz zentrale Stelle ist natürlich das Gebet am Ölberg. Ich lese es Ihnen nochmal vor. Versuchen Sie es zu hören, als würden Sie es zum ersten Mal hören. Darauf kam Jesus kurz vor seiner Gefangennahme. Darauf kam Jesus mit den Jüngern zu einem Grundstück, das man Gethsemane nennt, und sagte zu ihnen: Setzt euch und wartet hier, während ich dort bete. Und er nahm Petrus und die beiden Söhne des Zebedäus mit sich. Da ergriff ihn Angst und Traurigkeit. Und er sagte zu ihnen: Meine Seele ist betrübt zu Tode. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein Stück weiter, warf sich zu Boden und betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er ging zu den Jüngern zurück und fand sie schlafend. Da sagte er zu Petrus: Konntet ihr nicht einmal eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Dann ging er zum zweiten Mal weg und betete: Mein Vater, wenn dieser Kelch an mir nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, geschehe dein Wille. Vater unser, bitte, dein Wille geschehe. Soweit das Zitat. Und wir sehen diese große Trauer von Jesus, der sich auf das Angesicht wirft in seiner Trauer und Angst. Und der auch traurig ist, dass niemand von den nahen Menschen, von den dreien, die er ausgesucht hat, die mit ihm wachen sollten, dass er wenigstens wachen kann. Ich habe schon mal darüber gesprochen. Ich habe mich oft gefragt, warum ist Jesus, wenn er Gottes Sohn ist, warum ist er, hat er so viel Angst vor dem Kreuzestod, der sicher einer der qualvollsten Tode ist, die Menschen in ihrer Grausamkeit ersonnen haben für Mitmenschen. Und ich glaube inzwischen, Sie müssen mir da nicht folgen, aber ich glaube inzwischen, dass das, was für Jesus wirklich schlimm war und ganz schwer hinnehmbar, weshalb er auch gebeten hat, dass dieser Kelch an ihm vorübergeht, das ist das, was der Vater von ihm verlangt, dass er einsam wird, dass die innige Gemeinschaft zwischen Jesus und dem Vater, dass der Vater von ihm verlangt hat, dass er sich ihm entzieht. Und dass in dem Kreuzesmartyrium, dass der schlimme Teil für Jesus nicht die Schmach oder die körperliche Qual waren, sondern der allerschlimmste Teil war, dass der Vater ihn allein gelassen hat. Weshalb er dann auch schrie: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dass das eigentlich Quälende für ihn war. Und die Trauer wäre dann in Vorwegnahme dieser sozusagen extremen Prüfung, selbst für Jesus extrem. Ein anderer Aspekt ist, dass Jesus mit Trauer reagiert auf die Trauer und den Schmerz anderer. Jesus zeigt sich als sehr mitfühlend. Herr Miller hat das schon zitiert. Ich möchte es Ihnen nochmal nahe bringen, weil wie Jesus reagiert hat, als bevor er Lazarus von den Toten wieder auferweckt hat. Martha antwortete ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Nach diesen Worten ging sie weg, rief heimlich ihre Schwester Maria und sagte zu ihr: Der Meister ist da und lässt dich rufen. Als Maria das hörte, stand sie sofort auf und ging zu ihm, denn Jesus war noch nicht in das Dorf gekommen. Er war noch dort, wo ihn Martha getroffen hatte. Die Juden, die bei Maria im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass sie plötzlich aufstand und hinausging. Da folgten sie ihr, weil sie meinten, sie gehe zum Grab, um dort zu weinen. Als Maria dorthin kam, wo Jesus war, und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sagte zu ihm: Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, war er im Innersten erregt und erschüttert. Nehmen Sie das mal an. Jesus ist ein absolut berührbarer Mensch. Es wird hier das Superlativ angewandt. Er war im Innersten erregt und erschüttert. Obwohl er das ja gewusst hat, hat er sich von der momentanen Trauer quasi berühren und hinreißen lassen, sodass er im Innersten erregt und erschüttert war. Und das führt uns sehr ins Zentrum, Jesus zu verstehen. Wenn wir ihm wirklich nahe kommen wollen, dann kommen wir ihm, ist mein Gefühl, an dieser Stelle sehr nahe. Und wenn jemand wünscht, ihm nachzufolgen, dann wäre der Anruf: Werde auch du ein Mensch, der so berührbar ist. Nicht dauernd zerschmilzt, aber berührbar ist von dem Leid. Also als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, war er im Innersten erregt und erschüttert. Er sagte: Wo habt ihr ihn bestattet? Sie antworten: Herr, komm und sieh. Da weinte Jesus. Er zeigt offen seine Tränen. Er ist das Gegenteil, scheint mir, von einem Stoiker, der überall sozusagen eine Temperantia lebt und nie so sehr seine Freude oder seinen Schmerz zeigt. Das ist Jesus überhaupt nicht. Er weint hier öffentlich. Die Juden sagten: Seht, wie lieb er ihn hatte. Er zeigt seine Liebe mit der Trauer. Die Trauer ist proportional zur Liebe. Einige aber sagten: Wenn er dem Blinden die Augen geöffnet hat, hätte er dann nicht auch verhindern können, dass dieser hier starb. Da wurde Jesus wiederum innerlich erregt und er ging zum Grabe. Es war eine Höhle, die mit einem Stein verschlossen war. Jesus operiert hier nicht so vernünftig gesettelt, sondern er ist hingerissen. Das ist wichtig, ihn so zu sehen, um ihm wirklich nahe zu kommen. Jesus sagte: Er ist jetzt entschlossen. Nehmt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, entgegnete ihm: Herr, er riecht aber schon, denn es ist bereits der vierte Tag. Jesus sagte zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Dann nahmen sie den Stein weg, Jesus aber erhob seine Augen und sprach. Das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Er macht es in gewisser Weise mit seiner eigenen Macht. Er macht es aber, weil er durchgängig ist. Er ist transparent für die Energie des Vaters. Er sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich immer erhörst, aber wegen der Menge, die um mich herum steht, habe ich es gesagt, denn sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast. Nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Da kam der Verstorbene heraus, seine Füße und Hände waren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war mit dem Schweißtuch verhüllt. Jesus sagte zu ihnen, löst ihm die Binden und lasst ihn weggehen. Wir kennen das als Wunder, aber wenn wir dem nachspüren, was in Jesus abläuft und was ihn dazu bringt, dieses Wunder zu vollziehen, dann wird es in diesem Text sehr deutlich, und das ist mit außerordentlich starken Gefühlen verbunden, wie das heißt. Im Übrigen ist die Frage, wann die Totenerweckung ganz genau passierte. Man kann sagen, ja, als er sagte mit lauter Stimme, ja, Lazarus kommt heraus, aber es steht auch, Jesus sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Das kann bereits der Moment gewesen sein, wo die Auferweckung vollzogen ist, dass er im Innersten betete und dass dann Lazarus von den Toten erweckt war. Und das würde erklären, dass Jesus dann sozusagen in der Vergangenheit sagt, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich immer erhört. Und es macht eine Begründung, warum er das jetzt so getan hat. Aber wegen der Menge, die um mich herum steht, habe ich es gesagt, denn sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast. Ein weiterer Aspekt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ist die Frage, was hat Jesus selbst über Trauer bzw. Klage gesagt? Bevor wir uns dem noch zuwenden, noch ein letztes Zitat, was wir heute schon genannt haben, wo Jesus seine Trauer und seinen Schmerz ausdrückt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist sicher ein Ausdruck von Schmerz, aber ein Ausdruck auch der Trauer. Der Trauer, die wieder die Information ist, dass etwas nicht da ist, was jemand wünscht, dass es unbedingt da wäre. Und wahrscheinlich, vermute ich, oder ich lese das so, ist es die Entfernung vom Vater. Und deshalb hat Jesus hier dieses Psalmwort herausgeschrien als sein ganz, ganz, ganz persönliches Gebet in der Qual kurz vor seinem Tod. Als kleine Fußnote, es scheint mir so zu sein, dass Jesus die Bibel extrem gut kannte und wahrscheinlich schon als Halbwüchsiger, als er im Tempel die anderen belehrte, da glaube ich nicht, dass er nur zugehört hat und dann sehr weise Worte gesprochen hat. Es gab später auch im Mittelalter Leute, die angeblich die ganze Bibel, Bernhard von Clairvaux soll die ganze Bibel auswendig gelernt haben Und früher, als die Leute nicht lesen konnten, war das ihr Gedächtnis geschulter und sie konnten riesige Texte auswendig. Das war bei den Barden so und so weiter. Sodass das, und Jesus zitiert ja immer wieder verschiedene Stellen des Alten Testaments, sodass er, ich vermute, dass er große Teile mindestens der 5 Bücher Mose und der Psalmen auswendig konnte. Gut, eine besonders erschütternde Stelle. Und auch hier ist Jesus der nicht der in sich Verschlossene, der es mit sich ausmacht, der alles erduldet und sozusagen das nicht zeigt, sondern er ist ganz expressiv. Und wenn wir ihm da nachfolgen wollen, dann wären wir das auch. Mir fällt das Satz des heiligen Ignatius dazu ein: Kein Mensch kann je ermessen, was Gott aus ihm machen würde, wenn er sich ihm ganz überließe. Und das ist für uns alles sehr schwer, sich ihm ganz zu überlassen, aber das wäre unsere Größe. Gut, was hat Jesus über Trauer bzw. Klage gesagt? Ganz wichtig, die Stelle in den Seligpreisungen der Bergpredigt, die Stelle lautet bei Matthäus, er sagte: Selig die Armen sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig die Trauern, denn sie werden getröstet werden. Und dann geht es weiter: Selig die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben und so weiter. Schon die zweite Seligpreisung ist hier: Selig die Trauern, denn sie werden getröstet werden. Wenn wir uns nochmal erinnern an das, was ich am Anfang versuchte darzustellen, dann ist der Aspekt der Trauer ja nicht nur der Trauer, die Trauer darüber, dass es schlecht geht oder dass irgendjemand weg ist oder dass wir jemanden verloren haben, das auch ganz klar, sondern der Aspekt von Trauer ist auch ein zweiter, dass die Trauer die Aufforderung ist, sich zu ändern. Und wer in dieser Form, in dieser reuigen Trauer bleibt, also einer, der sich immer wieder aufgerufen fühlt, sich zu ändern, sich im Zentralen, im Inneren zu ändern, Metanoete, denkt um, wandelt euch. Das ist wahrscheinlich der, dessen Trauer verschwindet, der getröstet wird. Weil sein Wunsch, dass er wirklich ganz sich ändern möge, dann durch die Gnade schließlich erfüllt wird. Die Parallelstelle bei Lukas lautet: Er richtete seine Augen auf die Jünger und sagte: Selig ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes. Selig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet satt werden. Selig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Und so weiter. Erneut: Selig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Und dann kommen die Wehklagerufe direkt im Anschluss an die Seligpreisungen bei Lukas. Und da heißt es: Weh euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet klagen und weinen. Wahrscheinlich wird Jesus nicht das für ein Problem gefunden haben, wenn ein Halbwüchsiger oder ein Kind sich freut am Leben und lacht. Sondern wahrscheinlich ist es der Punkt, wenn ich sozusagen immer auf der Sonnenseite des Lebens dahinschwimme und mich nie aufgerufen fühle, im Inneren mich zu ändern, mich selber zu ändern, meine Gedanken, meine Haltung, meine Einstellung zu ändern, dann ist die Prophezeiung, dann bin ich einer, der wahrscheinlich dann später klagen oder im Jenseits klagen und weinen wird. Einfach weil ich mich verschlossen hätte. Und deshalb wünsche ich Ihnen und mir, dass Sie sich aufrufen lassen, in der Trauer, zusammen mit Jesus, sich berühren zu lassen, auch in dem Punkt, sich verändern zu lassen. Jesus hat sich auch berühren lassen und sagt, er hat das aus diesem Grund, diesen Toten erweckt. Weil es Umstände gab, jetzt, die ihn berührten, damals. Ähnliche Situationen, weil Jesus sich sehr berührbar zeigt, sind bei der Begegnung, bei der sogenannten Begegnung mit der Sünderin, bei der Auferweckung des Jünglings von Nain und Auferweckung der Tochter des Jairus. Vielleicht noch diese eine Stelle möchte ich Ihnen vorlesen. Im Rahmen der Kreuzigung, als sie Jesus hinausführten, ergriffen sie einen Mann aus Cyrene namens Simon, der gerade vom Feld kam, ihm luden sie das Kreuz auf, damit er es hinter Jesus hertrage. Es folgte eine große Menschenmenge, darunter auch Frauen, die um ihn klagten und weinten. Jesus wandte sich ihnen zu und sagte, ihr Frauen von Jerusalem, weint nicht über mich. Weint über euch und eure Kinder. Denn es kommen Tage, da wird man sagen, wohl den Frauen, die unfruchtbar sind, die nicht geboren und nicht gestillt haben. Dann wird man zu den Bergen sagen, fallt auf uns, und zu den Hügeln, deckt uns zu. Denn wenn das mit dem grünen Holz geschieht, was wird dann erst mit dem dürren werden? Also hier ganz deutlich die Aufforderung, weint nicht wegen des Verlustes, sondern weint wegen des Unglücks durch die Verwüstung, durch das Vergehen, durch die Verblendung, durch die Missachtung der Gnade. Ich lasse es an dieser Stelle und wünsche Ihnen eine tiefe Anregung durch die Person von Jesus Christus und durch seine Gefühle. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Herzlichen Dank, Dr. Stadtmüller, für Ihre Worte, für Ihre Ausführungen. Der eine Aspekt, wir haben nicht mehr viel Zeit, Dr. Stadtmüller, aber dieser Aspekt der Aufforderung zur Veränderung, dass Trauer die Aufforderung zur Veränderung ist, das ist doch etwas, was uns ja mit Freude erfüllen darf. Sehe ich das falsch?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube erstmal, dass oft Trauer nicht gelesen wird als eine Aufforderung zur Veränderung.
Ja.
Aber das ist schade, dass es nicht so gelesen wird. Hm. Das ist eigentlich ein Appell. Und natürlich, Sie haben recht, es kann sekundär zu einer Freude sein, wenn man es so sieht, ach ja, ich werde informiert, wie ich mich ändern kann, was entscheidend ist. Dann kann man sich über diese Art von innerer Führung freuen. Aber das ist sozusagen eine hohe Qualität, die, sich über die Trauer dann in dieser Weise zu freuen. Die Gefahr ist, dass man sozusagen dauernd traurig bleibt, weil man sich dann darüber freuen kann, dass man eben so traurig ist. Und das ist natürlich überhaupt nicht das, was Jesus lebt. Jesus war nicht die ganze Zeit traurig, davon hören wir nichts. Wenn jemand sozusagen sich eine Dauertrauer verordnet. Was er dann tut oder sie, das wäre ja, dass er nicht mehr sehr stark in Resonanz geht. Aber Jesus zeigt, dass er außerordentlich stark in Resonanz geht. Die Stelle, die Sie und dann ich auch nochmal zitiert haben. Er wurde im Innersten erschüttert und ergriffen.
Dr. Stadtmüller, vielen Dank, dass Sie wieder bei uns waren, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben und dass Sie diesen Aspekt, ja in diesen Aspekt der Trauer Licht gebracht haben. Herzliches Vergelt's Gott an Sie, Dr. Stadtmüller.
Danke Ihnen und Gruß an die Hörerinnen und Hörer.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wenn Sie erst später zugeschaltet haben zu dieser Sendung Emotionen Jesu, die Trauer, Sie haben die Gelegenheit, heute Abend ab 23 Uhr im Nachtprogramm eine Wiederholung zu hören oder Sie können sich auch kostenlos bei unserem CD-Dienst eine CD dieser Sendung bestellen unter der Rufnummer 0700 75 25 75 20 oder über unsere Website www.horeb.org können Sie für sich, Bekannte und Freunde eine CD dieser Sendung kostenlos bestellen. Kostenlos ist für mich immer das Stichwort zur Spende. Radio Horeb ist rein spendenfinanziert. Wir würden uns freuen, wenn Sie einfach geben, was Sie für angemessen halten, wenn Sie eine CD bestellen bei uns. Sie hören die Lebenshilfe wieder morgen um 10 Uhr. Sie hören den Referenten Pater Hubertus Freiberg zum Thema Leben bis zum Lebensende. Pater Hubertus ist Hausgeistlicher im Tagungshaus Regina Patschis. Wenn Sie Fragen zur Sendung haben, zu Radio Horeb oder zum Empfang von Radio Horeb, diese Fragen beantwortet Ihnen unser Hörerservice unter der Rufnummer 0700 75 25 75 25 zu den üblichen Bürozeiten. Es verabschiedet sich Dominik Miller.